Deutschlandfunk Interview.
Es sind Tage, an denen einem der Atem stockt, so haben wir es gerade in der Presseschau gehört. In Moskau überschlugen sich gestern die Ereignisse. Zunächst ein Treffen mit dem Nationalen Sicherheitsrat und dem russischen Präsidenten. Der Nationale Sicherheitsrat, das ist die Machtelite des Landes. Am Abend dann die Verkündung von Wladimir Putin per Fernsehansprache. Der Präsident erkennt die beiden ostukrainischen Provinzen Luhansk und Donetsk als unabhängig an. Damit verschiebt der Kreml de facto Grenzen und erhält formal die Möglichkeit, in diese Gebiete einzumarschieren. Am späten Abend unserer Zeit folgte dann die Ankündigung, der Kreml werde Friedenstruppen, Zitat, in die Separatistengebiete entsenden. Die US-Gesandte Linda Thomas Greenfield im UN-Sicherheitsrat bezeichnete das vergangene Nacht als Unsinn. Wir wissen, wer sie wirklich sind, so die US-Diplomaten mit Blick auf die russischen Truppen.
He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are.
In den Außenbezirken der Stadt Donetsk in der Ostukraine rollten am frühen Dienstagmorgen Militärfahrzeuge durch die Straßen. Darunter waren Agenturberichten zufolge auch mehrere nicht gekennzeichnete Panzer. Wladimir Putin hatte die Entsendung dieser Friedenstruppen in die Separatistengebiete, wie gehört, angekündigt. Und ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem hessischen CDU-Politiker Michael Gahler. Er ist außenpolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament und zurzeit mit einer Delegation der EVP auf einer Reise im Baltikum. Guten Morgen nach Vilnius, Herr Gahler.
Ja, guten Morgen, Frau Schmidt-Matern.
Sie wollten auf dieser Reise eigentlich auch Station in Kiew machen, was dann aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. Nun verfolgen Sie die Lage vom Baltikum aus mit. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt die zweite Annexion in der Ukraine nach der Krim im Jahr 2014?
Ja, so sieht es aus. Es ist die Vorstufe, es ist erst die Anerkennung. Und was dann folgt, haben wir ja bei der Krim dann gesehen. Ich habe die Rede gestern auf dem Weg nach Vilnius im Flughafen in Kopenhagen live mitgehört und ich bin schlicht erschüttert gewesen und ich bitte auch alle Hörerinnen und Hörer, sich diese Rede nochmal anzuhören, damit sie nicht später sagen können, sie hätten es nicht gewusst. Da hat wirklich einer seinen ganzen Kampf mit der Welt ausgetragen, insbesondere mit der Ukraine und mit dem Westen und diese Ansammlung von Lügen, Unterstellungen, hasserfüllten Qualifizierungen und Geschichtsfälschungen, die hätte, und das habe ich während der Rede fast befürchtet, die hätte auch als Begründung für eine totale Kriegserklärung an die Ukraine und auch eigentlich auch an uns gereicht. Und mit dieser Philippika, dieser Gesamtabrechnung, dass dann am Schluss nur die Anerkennung dieser, ja, wie soll ich sie bezeichnen, Schurkenkantone kam, das hat zwei Absichten aus meiner Sicht. Zum einen bei uns fast schon Erleichterung auszulösen, dass nach dieser extremen Rede nicht die Ankündigung der Zerschlagung der Restukraine kam, in der Erwartung, dass sich bei uns vielleicht wieder die Beschwichtiger durchsetzen, nach dem Motto, ach, da war er doch sowieso schon. Und zum anderen hat er durch die Benennung all dessen, was ihn stört, sehr deutlich gemacht, das war es noch nicht. Und in der Tat hat es auch sein Innenminister ja in dieser Ergebenheitsadressenzeremonie schon gesagt. Hat gesagt, da müssen die beiden gesamten Oblaste Donetsk und Luhansk insgesamt von der Ukraine abgegrenzt werden. Und wenn Sie auf die Karte schauen, dann sieht man, dass dann mehr als die Hälfte dieser beiden Oblaste ist bisher noch von der Regierung kontrolliert, der Ukraine, und deswegen die große Sorge.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Ansprache des russischen Präsidenten vom gestrigen Abend bleiben. Sie sprechen von Hybris, von einer Hassrede. Putin sagte auch in der Rede, die heutige Ukraine sei ganz und gar von Russland erschaffen worden. Da spricht also nicht nur Aggression aus diesen Worten, sondern auch sehr viel Überheblichkeit. Was ist die Wurzel dieser durch und durch auch sehr emotionalen Hassworte?
Ja, die Wurzel konnten wir im Grunde schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit sehen, wo er gesagt hat, dass der Untergang der Sowjetunion eigentlich die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Und er hat vor allen Dingen im letzten Sommer ja sein historisches Geschichtsverständnis von der historischen Einheit von Russen und Ukrainern dargelegt. Und dann ist das ja in seiner Sichtweise sowieso ein Volk, ein Reich, eine Sprache und eine Kirche. Und in diesem, ja, wie soll ich es bezeichnen, in diesem völkisch-faschistischen Verständnis, dann darf man dieser Ukraine von ihrem korrupten, vom Westen eingesetzten Regierung, darf man dann befreien und heim ins Reich holen, entweder am Stück oder stückweise. Das ist das für mich so Erschütternde auch an dieser Rede.
Herr Gahler, Deutschland, die Bundesregierung hat sich Wochen, Monate lang jetzt geweigert, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen, wie es immer wieder aus Kiew gefordert wurde. Eine Haltung der Bundesregierung, die auch von den europäischen Partnern kritisiert wurde, muss man jetzt im Nachhinein sagen, angesichts der Ängste und Sorgen, die jetzt in Kiew herrschen, man hätte sich da aus deutscher Sicht anders positionieren müssen, stärkere Zeichen der Unterstützung an die Ukraine schon vorher senden müssen?
Ja, das habe ich seit Monaten gefordert, auch mit vielen anderen Kollegen auch. Denn dieser Hinweis auf die Geschichte, der ist ja gerade genau falsch. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Ukraine ist ja nicht in der Situation von Nazi-Deutschland, die da droht, die Sowjetunion anzugreifen, sondern umgekehrt ist die Ukraine ja in der Situation der Tschechoslowakei oder Polens kurz vor Ausbruch des Krieges. Und damals hat der Westen eben mit Appeasement und mangelnder Unterstützung diese Länder hängen lassen. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Und deswegen ist es nie zu spät. Man muss die Ukraine weiterhin nicht nur politisch unterstützen, sondern auch die defensiven Waffen liefern. Das wäre auch ein Signal, selbst wenn wir gar nicht so viel haben. Im Zweifel ist die Bundeswehr ja gar nicht so ausgestattet, dass wir viele Milan-Panzerabwehrraketen schicken könnten. Aber das politische Signal, auch Deutschland steht hier nicht äquidistant in der Frage der Bewaffnung, sondern auf der Seite der Ukraine, das wäre aus meiner Sicht schon auch noch ein zusätzliches Signal und die Sanktionen, die jetzt natürlich kommen müssen.
Sie schließen daran, so vermute ich, auch die Forderung an, dass es jetzt endgültig ein Aus für die Energiepipeline, für die Gaspipeline Nord Stream 2 geben muss?
Ich habe die immer als ein politisches Projekt gesehen zur Umgehung und Schwächung der Ukraine. Und jetzt kommt der Aspekt noch hinzu. Putin hofft offenbar, dass sich, wenn er jetzt hier die Ukraine vielleicht auch noch stärker einmarschiert, dass sich dann die Empörung natürlich erstmal steigert, aber dass dann in spätestens in ein paar Jahren das abklingt und dann hätte er diese Pipeline noch. Ich finde, wir sollten dieses Stück so einsetzen im Augenblick, dass man sagt, wenn überhaupt wird das Ding in Kraft gehen können, liefern können, wenn ihr die gesamte Donbass-Region der Ukraine wieder übereignet. Das heißt, konkret zu sagen...
Glauben Sie denn daran? Halten Sie das überhaupt für realistisch?
Das halte ich nicht für realistisch, aber es ist die Abwägung. Wenn er die Pipeline hätte, dann hätte er Einnahmen und er hätte den Donbass nicht mehr als Kostenfaktor. Umgekehrt hat er weder die Pipeline, aber den Donbass als Kostenfaktor. Also es ist ein Rechenexempel. Vielleicht gibt es ja Leute in Moskau, die rechnen können, denn dieses Russland kann auf diese Art und Weise ja nicht stärker werden, sondern das kostet alles nur und das macht ihn so gefährlich.
Herr Gahler, Sie sind ja, ich habe es eingangs gesagt, zurzeit vor Ort auf Delegationsreise im Baltikum, zurzeit in Vilnius. Sie haben gestern am Montag auch mit den Regierungschefinnen und Chefs von Litauen und Lettland gesprochen. Welche Botschaften wurden Ihnen dort als Reaktion auf das Vorgehen des Kreml mitgegeben?
Nein, wir sehen die beiden Ministerpräsidenten, also Simonite und Karinc, wir sehen die heute im Laufe des Tages. Wir sind zunächst auch in Rukla, da geben wir offenbar, geben sich unsere Verteidigungsministerin und wir uns die Klinke in die Hand.
Ja, dann vielleicht anders gefragt, haben Sie jetzt schon eindeutige Reaktionen, auch Botschaften empfangen, seitdem Sie angekommen sind?
Ja, natürlich. Ich meine, die hatten wir auch schon vorher empfangen. Wir haben ja unsere Kollegen aus diesen Ländern im Europäischen Parlament und wir sind als Parlament insgesamt, glaube ich, eher auch auf der Linie der Staaten hier in Mittelosteuropa, indem wir wirklich eine konsequente und klare Haltung fordern, damit Putin keine Illusionen sich macht. Die Zeit von Appeasement, die ist vorbei und die Sanktionen, die müssen jetzt sehr konkret und unmittelbar wirken.
Ja. Machen wir uns vielleicht Illusionen? Präsident Putin hat ja bereits gestern erklärt, er sehe keine Chance mehr für eine Umsetzung des Minsker Abkommens, also jener Dokumente aus den Jahren 2014, 2015, die ein Friedensabkommen für die Ostukraine vorsehen. Ist das Minsker Abkommen tot?
Ich fürchte ja, denn es geht ja gar nicht zusammen. Man kann ja nicht von der Ukraine verlangen, einen Sonderstatus für Gebiete vorzusehen, die Russland inzwischen abgetrennt hat. Das geht ja gar nicht. Ja, und von daher, und dann Russland hat sich davon verabschiedet, nicht der Westen. Die Bundesregierung hat sich ja richtigerweise noch bis zuletzt dafür eingesetzt. Aber wenn Russland diesen einseitigen Schritt tut und die Territorien, die es betrifft, formell anerkennt und damit von der Ukraine abtrennt, was wollen Sie dann noch von der Ukraine verlangen?
Wie geht es jetzt weiter auf Ihrer Reise? Welche Botschaften empfangen Sie heute?
Wir werden in Rukla das dortige NATO Enhanced Forces dort sehen. Das ist ja ein großes Bundeswehrkontingent dort. Die werden sicherlich dort zum Ausdruck bringen, dass die NATO jedenfalls ihre Ostflanke schützt und auch verstärkt. Ich denke, wir werden auch konkrete Vorstellungen bekommen, was man jetzt als Sanktionen machen könnte. Nicht nur diese Mitglieder des Sicherheitsrates, die da alle gestern geklatscht haben, dass die persönlich inklusive Putin sanktioniert werden müssen. Wir wissen ja, wie viel Eigentum die im Westen haben, sondern zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass Aeroflot und andere russische Luftfahrtgesellschaften jetzt das Überflug- und Landerecht in der Europäischen Union entzogen bekommen. Es muss spürbar sein. Und deswegen hoffe ich, dass das, was wir sagen, hier nicht nur Worte sind, sondern dass wir auf diese Art dem Opfer der Ukraine konkret helfen und Russland in diesem Zusammenhang auch in die Schranken weisen.
Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. Wir haben ihn in Vilnius erreicht. Vielen Dank für das Gespräch.